Ja, ist das Leben nicht manches Mal ungerecht? Da wird ein sehr begabter Prediger durch einen Unfall relativ jung aus dem Leben gerissen. Die Rede ist hier von Hans-Peter Reuer, ein Mensch, der alle Möglichkeiten, alle Begabungen besitzt, einen Menschen zu Jesus zu führen, vor allen Dingen junge Menschen ansprechen kann. Da wird ein junger Pastor, der sich mit allen Konsequenzen zu Jesus bekennt und in den letzten Tagen des Krieges hingerichtet, völlig sinnfrei. Mit wie vielen tollen Liedern, Gedichten und Predigten hätte dieser doch zu Jesus führen können? Warum hat Gott das zugelassen, dass er ermordet wurde? Ja, die Rede ist hier von Dietrich Bonhoeffer. Auf Adolf Hitler wurden 42 Attentate verübt oder versucht. Dennoch lebte er so lange, bis er sich selbst richtete und sorgte für viel unermessliches Unheil auf dieser Welt. Er verfolgte die Christen, die Juden. 55 Millionen Menschen kamen im Zweiten Weltkrieg zu Tode. Mao Zedong, allein seine Machtergreifung forderte 8,4 Millionen Todesopfer. Im Laufe seines Lebens verantwortete er ca. 61 Millionen Todesopfer. Er wurde 83 Jahre alt. Das ist doch Wahnsinn, oder? Können wir das Wirken Gottes verstehen? Der für heute vorgeschlagene Predigttext steht im Buch Prediger. Es ist eigentlich nicht so geläufig, dass wir Predigten über Inhalte dieses Buches hören. Und ich muss zugeben, auch mir sind die Inhalte dieses Buches nicht so geläufig. Daher befassen wir uns vorab erstmal mit dem Buch an sich. Also das Buch Prediger, oder auch Kohelet genannt, ist ein Buch des Alten Testamentes. Es klingt eigentlich eher modern. Kohelet ist mit Versammler oder Gemeindeleiter zu übersetzen. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber so richtig sicher ist es nicht, wer dieses Buch geschrieben hat. Die Vermutungen liegen aber nahe, dass es ein weiser König ca. 1000 Jahre vor Christi Geburt geschrieben hat. Das Buch Prediger kann eine Sammlung von verschiedenen Autoren sein. Es ist aber nur einer unter Davids Söhnen als Autor bekannt, Salomo. Über ihn lesen wir in 1. Könige 3, die Verse 5 bis 13. Dort in Gibeon erschien Jahwe Salomo in der Nacht im Traum. Gott sagte: Sprich aus, was ich dir geben soll. Salomo erwiderte: Du hast deinen Sklaven David, meinem Vater, große Gnade erwiesen, weil er treu und gerecht war und aufrichtig vor dir gelebt hat. Du hast ihm diese Gunst erhalten und ihm einen Sohn geschenkt, der heute auf seinem Thron sitzt. Und nun, Jahwe, mein Gott, du selbst hast deinen Diener anstelle meines Vaters zum König gemacht. Doch ich bin sehr jung und weiß weder aus noch ein. Dein Diener steht mitten im Volk, das du erwählt hast. Es ist ein großes Volk mit vielen Menschen, die niemand zählen kann. So gib deinen Dienern ein Herz, das auf dich hört, damit er dein Volk recht richte und zwischen Gut und Böse unterscheiden kann. Wie kann ich sonst dieses schwierige Volk regieren? Jahwe freut sich über diese Bitte Salomos. Deshalb sagte er zu ihm: Weil du gerade um diese Sache gebeten hast und nicht um ein langes Leben, Reichtum oder den Tod deiner Feinde, sondern um Verstand zum Hören auf das Recht, darum werde ich deinen Wunsch erfüllen. Pass auf, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, sodass kein Mensch vor oder nach dir mit dir verglichen werden kann. Und auch das, was du nicht erbeten hast, gebe ich dir, nämlich Reichtum und Ehre, sodass zu deinen Lebzeiten keiner von den Königen dir gleichkommt. So liegt es doch sehr nahe, dass dieser Mann, dieser König, den Gott selbst mit Weisheit ausgestattet hat, auch diese beiden Bücher wie die Sprüche Salomos und das Buch Prediger verfasst hat. Diese beiden Bücher sprudeln nur so von Weisheiten. Die sind spannend einmal zu lesen, wer es noch nicht getan hat. Ich finde es immer wieder interessant, wie genau sich Salomo im Leben auskannte. Seine Bücher zum Zusammenleben mit einer Frau zum Beispiel, hammerhart. Und manchmal braucht man für die Bibel auch eine ganze Portion Humor. Und ich hatte tatsächlich überlegt, ob ich den einen oder anderen Spruch mal hier zitieren soll. Sicherlich hätte das den einen oder anderen Lacher erzeugt, vor allem bei den Männern. Daher lasse ich es lieber, um keinen Geschlechterkrieg anzufachen. Aber es lohnt sich, dann mal nachzulesen. Das Buch der Prediger klingt ja schon ein wenig frommer als Sprüche, aber eher auch ein recht strukturloses Buch für Alltägliches. Es werden Themen wie Weisheit, Geld, Politik, Freundschaft und Tod bunt durchgemischt. Das Buch Prediger hat offensichtlich die Aufgabe, ein wenig Bodenhaftung in das geistliche Leben zu bringen. Oft stellt sich die Frage, bin ich eigentlich erfolgreicher, wenn ich Jesu nachfolge? Kann es überhaupt in einem Leben im Misserfolg geben, wenn ich alles richtig mache? Also wenn ich bete, streng und akribisch die Bibel lese, wenn ich brav jeden Gottesdienst und jede Gemeindeversammlung besuche. Wir wissen ja, es gibt Misserfolge im Leben eines Christen. Und wir wissen, nein, ich bin als Christ nicht unbedingt erfolgreicher, wenn ich alle guten Regeln einhalte. Reicht es dann, wenn ich irgendwie an Gott glaube und ein guter Mensch bin? Wie viel muss ich tun? Was muss ich tun, um ein guter Christ zu sein? Schützt es mich hier auf der Erde? Oder was reicht vielleicht noch soeben? Der Glaube ist doch keine Magie. Der Glaube schützt uns hier auf der Erde erst einmal vor nichts. Die Beispiele ganz am Anfang der Predigt zeigen es. Es gibt offensichtlich keine direkten Zusammenhänge zwischen dem gottgefälligen Leben und einem behüteten, glücklichen und langen Leben. Das Leben ist nichtig. Das hat Salomo erkannt und schreibt er in Prediger 7, die Verse 15 bis 18, und das ist jetzt der vorgeschlagene Predigtext für heute, also Prediger 7, Vers 15 bis 18. Einiges habe ich beobachtet in meinem nichtigen, flüchtigen Leben. Da ist ein Gerechter, der in seiner Gerechtigkeit zugrunde geht, und da ist ein Ungerechter, der in seiner Bosheit lange lebt. Sei nicht allzu gerecht und gib dich nicht gar zu weise. Warum willst du dich selbst zugrunde richten? Sei nicht zu oft ungerecht und sei kein Narr. Warum willst du vor deiner Zeit sterben? Es ist gut, wenn du dich an das eine hältst und das andere nicht lässt. Wer Gott fürchtet, wird beiden gerecht. Also ich musste den Text mehrfach lesen und er passt einmal so gar nicht in das Schema, in dem wir unseren christlichen Glauben und unsere Erkenntnisse sehen. Zunächst beginnt der Text mit einer einfachen Beobachtung. Der Gerechte geht zugrunde, der Ungerechte lebt in seiner Bosheit lange. Ja, das sind Erfahrungen, die wir machen. Das Interessante ist, dass Salomo nicht versucht zu erklären, warum das so ist. Warum Gerechte früh sterben und Ungerechte lange leben. Und es wäre auch voll müßig. Wir Menschen, wir lieben die Extrembetrachtung. Wir lieben es, grenzwertig zu denken. Gerechte sterben früh und da haben wir oft eine selektive Wahrnehmung. Sicher sterben auch viele Ungerechte früh und viele Gerechte leben lange. Wahrscheinlich wäre alles gleich verteilt, würden wir eine Statistik darüber legen. Unser selektives Empfinden spielt uns hier einen Streich. Salomo schreibt, und so ist der Text wohl zu verstehen, für des Lebens Länge oder Güte ist es völlig unerheblich, ob wir ein gerechtes oder ungerechtes Leben führen. Oder umgekehrt formuliert, ob wir nun ein gerechtes oder ein ungerechtes Leben führen, es hat keinen Einfluss darauf, wie lang oder wie gut unser Leben ist. Aus dem Vers lese ich schon wieder auch ein verschmitztes Lächeln vom Salomo. Logische Schlussfolgerung, wenn die Gerechten früh sterben, dann werde nicht allzu gerecht, damit du lange leben kannst. Und werde bloß nicht weise. Aber Salomo sagt auch, sei kein Narr. Wie eben beschrieben, neigen wir Menschen dazu, zu den Extremen, also von absoluter Gottlosigkeit bis hin zum Verkrampften, alle Gebote akribisch zu befolgen. So wie von einem Kettenraucher zum militanten Nichtraucher. Mit diesen Extremen richten wir uns selbst zugrunde. Ich habe in meiner Kindheit und Jugend oft solche Menschen kennengelernt. Da hatte ein Ex-Kinogänger eine Leinwand für eine Diaprojektion zu einem Missionsabend verboten, weil man die Leinwand mit dem Kreuz gemeinsam sehen musste und so ein Zeugs. Wir mögen darüber die Nase rümpfen, müde lächeln und vielleicht auch erschrocken sein. Aber wahrscheinlich steckt auch so ein Extremist manchmal in uns. Vielleicht manchmal nicht so offensichtlich, aber mit unseren Denkenstrukturen sind wir oft nicht sehr weit davon entfernt. Und Extremismus schadet uns und schadet auch unseren Mitmenschen. Salomo schreibt, dass der Weise ist, der den richtigen Weg findet. Und er schreibt einen ganz wichtigen Satz. Wer Gott fürchtet, der wird beiden gerecht. Also wer Gott nachfolgt und auf ihn hört, der bekommt das hin. Wenn also die Gerechtigkeit uns nicht am Leben hält, was tut es dann? Eine Antwort auf die Frage erhielt ich bei einem Blick zurück vor dem heutigen Predigttext, also Prediger 7, 12b. Doch der Vorteil der Weisheit ist, dass sie einen am Leben erhält. Aha, die Weisheit erhält uns wohl am Leben. Das ist ja super. Was ist denn Weisheit? Ein akademischer Grad? Ist der Weise, der eine hohe Allgemeinbildung hat? Gott legt an die Weisheit ganz andere Maßstäbe an. Weisheit bedeutet, dass man das Leben und die Menschen so sieht, wie Gott es sieht. Du bist also weise, wenn du einen Mensch ansiehst, so wie Gott ihn ansieht. Wenn du eine Situation siehst, egal wie katastrophal sie ist, wenn du sie so siehst, wie Gott sie sieht, dann bist du weise. Cool, ne? Und interessant ist, wer sich als weise in dieser Welt betrachtet. Der Maßstab sind aber nicht wir Menschen, sondern Gott selbst. Wenn wir also in der Bibel lesen, hält uns das dann doch irgendwie am Leben. Und nicht dadurch, dass wir irgendeine magische Pflicht erfüllen, sondern wir lernen immer mehr, wie Gott zu sehen und wie Gott zu denken. Es geht dabei in der stillen Zeit nicht um ein gottgefälliges Ritual, das aus uns einen besseren Christen macht. Alles Quatsch. Gott hat uns seine Denkenstrukturen und seine Sichtweisen in der Bibel dargelegt. Lesen wir also in der Bibel, so nähern wir uns Schritt für Schritt an Gottes Denken und Gottes Sichtweisen an. So werden wir weise in Gottes Augen. Nur so erlangen wir den Gegenpol zum Denken dieser Welt. Wenn wir diesen Gegenpol nicht haben, bleiben wir im Denken dieser Welt gefangen und verstrickt. Wir legen irdische Maßstäbe an, die scheinbar glücklich machen, die scheinbar vieles um uns herum erklären. Wir drehen uns aber ausschließlich um uns selbst und verwirren uns in den Wirren dieser Erde. Ja, die Welt schreibt uns vor, welches Auto wir fahren müssen, um glücklich zu sein, welchen akademischen Grad wir haben müssen, um anerkannt zu sein, welche Kleidung oder welche Figur unser Körper haben muss. Ohne die Sichtweisen Gottes sind wir darin hoffnungslos verloren. Wer die Bibel liest, liest zum Beispiel im Psalm 139, Vers 14: Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und das erkennt meine Seele wohl. Ich denke, diese Selbstannahme kann nur der von Herzen beten, der Gottes Sichtweisen eingenommen hat. Hast du schon mal vor dem Spiegel gestanden und von Herzen so gebetet? Oder war dein Gebet eher so, ich kenne dich nicht, aber ich wasche dich trotzdem? Wir wissen, dass ein tolles Auto auf Dauer nicht glücklich macht. Wir wissen, dass ein gutes Aussehen auf Dauer nicht glücklich macht. Und wir wissen, dass uns viel Geld auf Dauer auch nicht glücklich macht. Und dennoch lassen wir uns davon verleiten. Das Wissen allein hilft uns nicht weiter. Die Bibel bildet also den Gegenpol zu diesen Denkensweisen. Nun, jetzt ist ja das Buch der Prediger ganz bewusst ein Buch, welches sich mit irdischem Realismus des Glaubens befasst. So stellen wir schnell fest, dass sich alle Religionen mit Weisheiten für das Leben befassen, also auch hier das Buch der Prediger. Und ja, manches Mal brauchen wir es tatsächlich. Wie gehen wir mit unserem Glauben im alltäglichen Leben um? Lebensweisheiten sind also kein Alleinstellungsmerkmal des christlichen Glaubens oder der Bibel. Aber was unterscheidet die Bibel dann von anderen Religionen, die auch alle wichtige Weisheiten enthalten für das Leben? Die Weisheiten der Bibel verbessern nicht nur dein Leben, nein, sie gibt dir Leben. Und das ist das Großartige. Das unterscheidet die biblischen Wahrheiten von den Weisheiten der Religion. Jesus selbst sagt: Ich bin gekommen, um euch Leben zu geben. Nicht nur Weisheit. Wir folgen keiner Religion, in der ein erleuchteter, weiser Mann vor uns herläuft, dem wir ähnlicher werden wollen und dadurch ein tolles, gesellschaftsfähiges Leben erlangen. Nein, Jesus gibt uns das Leben. Und er geht sogar noch einen Schritt weiter. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10b, Ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Das Leben und volle Genüge. Wow. Das volle Genüge. Lukas 6, Vers 38, Gebt, so wird euch gegeben, ein voll gedrückt, gerüttelt und überfließendes Maß wird man euch in den Schoß geben, denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, werdet ihr auch gemessen. Und das gehört auch zu den Weisheiten Gottes. Er gibt im Überfluss. Nun können wir ja meinen, dass wir Weisheit durch akribisches Lernen erlangen können. Ist das so? Können wir an dieser Stelle durch unser Zutun tatsächlich unserem Gott ein Stückchen näher kommen? In der Luther-Übersetzung ist der Vers 11 so übersetzt. Weisheit ist ein Gut mit einem Erbgut und hilft, dass sich einer der Sonne erfreuen kann. Die Weisheit lässt sich also mit einem Erbgut vergleichen. Dieses kann von uns nicht erzwungen werden, egal was wir dafür tun. Paulus schreibt an Jakobus in Jakobus 1, Vers 5, Wenn jemand von euch die Einsicht fehlt, um richtige Entscheidungen zu treffen, dann soll er Gott um diese Weisheit bitten. Und das ist das, was eher zu unserem Gott passt. Nicht krampfhaft Weisheit durch eigene Kraft empfangen, sondern Gott bitten und er schenkt. Dabei muss man wirklich auch noch erwähnen, dass auch Faulheit nicht unbedingt belohnt wird. Wenn du aber Weisheit für eine besondere Entscheidung benötigst, so hast du die Zusage, dass Gott dir in diesem Fall die Weisheit gibt. Auch wenn wir uns manchmal schwer tun, Gottes Weisheiten zu erkennen und glauben, irgendwie ein mystisches Zeichen zu bekommen. Ich bin davon überzeugt, dass wir manchmal uns selbst im Weg stehen. Johannes 17, Vers 3. Das ewige Leben bedeutet ja, dich zu kennen, den einzigen wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus. Das ist die Weisheit, die uns das Leben bringt. Kommen wir also nochmal zu den eigentlichen Predigttexten. Einiges habe ich beobachtet in meinem nichtigen, flüchtigen Leben. Da ist ein Gerechter, der in seiner Gerechtigkeit zugrunde geht, und da ist ein Ungerechter, der in seiner Bosheit lange lebt. Sei nicht allzu gerecht und gib dich nicht gar zu weise. Warum willst du dich selbst zugrunde richten? Sei nicht oft ungerecht und sei kein Narr. Warum willst du vor der Zeit sterben? Es ist gut, wenn du dich an das eine hältst und von dem anderen nicht lässt. Wer Gott fürchtet, wird beiden gerecht. Auf Gott hören, darauf kommt es an. Sei nicht allzu gerecht. Versuche dich nicht durch deine Kraft zum Leben zu kommen. Du kannst es nicht durch deine Kraft. So sehr du dich bemühst, du kannst dein Leben dadurch nicht verlängern. Du kannst Gott nicht die Pistole auf die Brust setzen und sagen, schau, was ich für ein toller Christ bin und nun schenke du mir ein schönes Leben. Wir Menschen verfallen oft in solche Denkensweisen. Irdisches Denken, Leistungsdenken. Dieser Maßstab gilt bei Gott nicht. Gott legt diesen Maßstab nicht an. Mache dich nicht durch deinen Glauben selbst kaputt. Stehe dir nicht durch deinen Glauben selbst in den Weg. Unser Herr hat uns genügend Beispiele gegeben, Beispiele dafür, dass es im Leben komplett anders laufen kann, als wir denken. Menschen, die ihr Leben für Gott eingesetzt haben, mussten früh sterben, mussten leiden. Und Jesus vorneweg. Wir sollten wissen, worauf es ankommt. Die Weisheit Gottes, dem Denken Gottes immer näher zu kommen, uns von Gottes Weisheit beschenken zu lassen und an Jesus zu glauben. Und ja, die Weisheiten Gottes helfen uns auch manchmal in diesem Leben. Das ist nicht ausgeschlossen. Jesus hat viele Krankheiten geheilt oder viele Kranke geheilt und tut es auch heute noch. Und diese Geheilten mussten aber auch wieder sterben. Und Uli Pazani hat es mal so ausgedrückt, sie haben Urlaub vom Tod bekommen. Unser Glaube ist aber auf die Ewigkeit ausgerichtet. Es geht um das ewige Leben, was Jesus schenkt, um seine Nähe bis in alle Ewigkeit. Diese Einsicht, diese Weisheit will uns Gott, der Herr, schenken. Nimm dieses Geschenk an. Amen.